Club erklärt, was ihnen vorliegt, was wir vorhaben. Ich werde heute ein kurzes Referat halten über warum Kunst als Verkündigung, und dann werde ich einen biblischen Vortrag über die Reinheit im Alten Testament und die Vollendung in Jesu in Bezug zu ein Bild, fließendes Wasser. Morgen werden wir 9.30 Uhr, dann nach 9.15 Uhr nach Karlsruhe zum Kunstgalerie gehen. Ich bin froh, dass über 50 Leute angemeldet haben. Und wir werden lernen, wie Maler verkündigen. Das ist die Zielsetzung, nicht Kunst als solche, sondern Kunst als Verkündigung. Dann werden wir morgen Abend die erste Dia-Vortrag, das werde über die von der Verkündigung bis zu die Flucht nach Ägypten. Und ich hoffe, dass Sie keine Flucht von mir machen, denn wir machen die nächste Abend dann über von Passion bis Kreuz und Auferstehung. Wir beten. Ich weiß nicht, was alle diese Fenster sehen. Sie schauen durch Glas und bringen das Licht hinein. Wenn es Licht ist, was sie wirklich sehen, dann Herr, mache mich zu einem Fenster deiner Wirklichkeit. Amen. Das ist auch bildliche Verkündigung. Kunst als Verkündigung. Ich sehe fünf zentrale Gründe für diese Themen, warum ich das für sehr wichtig halte. Das erste und vielleicht wichtigste ist, dass die Bibel redet durch Bilder. Das ist vielen Menschen aber wirklich nicht bewusst worden. Licht und Finsternis, Hirte und Herde, fließendes Wasser, Bäume, Gras und. Sogar abstrakte Worte wie Gerechtigkeit haben Bilder. Wissen Sie, was das Bild ist für Gerechtigkeit in der Bibel? Wer weiß das? Das Bild für Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit in der Bibel, das wissen Sie alle. Seien Sie nicht schüchtern, wer weiß das? Das ist die? Die? Oh, das hat auch damit, aber es gibt ein noch deutlicher Bild, wo Gottes Gerechtigkeit wiegt der Gerechtigkeit. Wie ist das? Die Waage, das sehen Sie auch in Gerichtssaalen. Und wo kommt das her? Ja, das glauben Sie. Alle Bilder der Bibel kommen aus dem Alten Testament und kommt das auch in Offenbarung. Wer weiß, wo das im Alten Testament vorkommt? In Amos, der dritte Vision in Amos. Gott stellt Amos vor ein Bild, und das Bild ist die Waage der Gerechtigkeit, und die Sünde ist viel stärker als das Gute und das Gerechte, und deswegen kommen die vierte und fünfte Bilder, und die sind Bilder von Gericht über Israel. Dass sogar in abstrakte Worte wie Gerechtigkeit bildliche Darstellungen gibt. Wenn wir in die Tiefe die Bibel sehen, wir werden merken, dass die Bibel eine durchgehende Bildersprache hat und dass die gleiche Bilder im Alten wie im Neuen Testament gibt. Es gibt kein wesentlich neue Bilder im Neuen Testament. Alle Gedanken, alle Bilder, alle Feste, alles ist im Alten Testament vorgedeutet. Das ist die Hauptziel meiner Vorträge, ist Jesu Identität wieder zu entdecken, und die ist nur alttestamentlich. Ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern zu erfüllen, sagt Jesu. Was zu erfüllen? Das Alte Testament, es gab kein Neues Testament. Alle Gestalten im Alten Testament sind Vordeutung von Jesu. Alle Bilder im Alten Testament werden im Neuen Testament weiterentwickelt und geführt werden. Alle Gerechtigkeitsthemen im Alten Testament, wie die Reinheit, das wir heute behandeln, kommt im Alten Testament und wird in Jesus erfüllt. Das ganze Hintergrund, Jesus zu verstehen, ist das Alte Testament. Und das ist der einzige Weg der Erneuerung unserer Kreisen. Denn das Neue Testament ist absolut nicht in die Tiefe zu verstehen ohne das Alte Testament. Und das gilt genauso für die Bildsprache, das Alte Testament. Das ist mein Auftrag, und deswegen bin ich da. Zweitens. Wir sehen durch die Bilddarstellung von Jesus das biblische gottesbildliche Verständnis. Das ist ein lieblingster Vortrag, den ich in dieser Reihe nicht mache. Wer kennt das von mir, das biblische Gottesbild? Bitte Hände zeigen. Das habe ich Land auf und ab, aber Sie haben Glück gehabt, dass Sie nicht so gekriegt haben, ja? Zum Beispiel in die romanische Kunst. Das ständige zentrale Bild, wenn Sie gehen in eine romanische Kirche, ist Jesus als Weltenrichter. Der leidende Jesus kommt kaum vor in die romanische Kunst. Es ist Jesus als Weltenrichter nebenan eine sehr wichtige Vorstellung für uns. Gottisch. Was ist die gottische Vorstellung? Das fängt nicht mit der Reformation an. Das Leiden Jesu, das ist die zentrale Darstellung. Wir werden sicher in Karlsruhe das morgen sehen. Der leidende Jesu, ein Bild, die erreichte seine Tiefe in die Spätgotik und in die Reformation, die gekreuzigte Jesu, der Leidensvorstellung Jesu. Dieses Bild entwickelt sich in alle möglichen Richtungen, bis wir die süße Jesulein in die Krippe haben, in die moderne Götzendienst. Ich nenne das ein Götzendienst, weil das hat nicht mit dem lebendigen Gott zu tun, eine Püpplein aus Gott zu machen. Vielleicht die tiefste Gottes Darstellung, die wir haben von Jesu in dieser Art, ist von Giovanni Bellini, der Dürer nannte, in 1506 an einen Brief an Pirkheimer. Bellini ist der beste aller Maler. Niemand kann besser als ihn malen. Er hat sicherlich recht. Bellini malte, leider gibt in Karlsruhe keine Bellini, Gemini bemalte in seiner größten Darstellung von Mutter und Kind Jesu buchstäblich tot auf sein Mutterschoß. Das bedeutet, Jesus ist kommen für uns zu sterben. Er ist buchstäblich tot auf seinen Mutterschoß. Und die neueste Bellini-Darstellung von italienisch übersetzt, hat diese Kunsthistoriker das gewusst. Viele haben das vorbeigesehen. Er ist tatsächlich tot. Sie kennen die Grünewald-Darstellung in die Isenheimer Altar, die fast an die Niveau von Bellini kommt, wo Jesus ist da mit zerrissener Windeln, die dann das zerrissene Leintuch am Kreuz sein wird. Die Mutter schaut ihn an, die Engel gehen rauf und runter. Und das ist das Form ein Kreuz, die gerade aufgestellt wird, geboren für uns zu sterben. Oder die berühmte Darstellung in die alte Pinakothek von Wanderweiden. Da ist Jesu in die Krippe und hinter ihm ist ein Kreuz. Sehr wichtig, ich wiederhole, die Verständnis, die zentrale Verständnis von Jesu, sieht man in die künstliche Darstellung von Jesu durch die verschiedenen Epochen. Drittens, die Bibel erzählt Geschichten. Vor der Reformation, als nur die Priester leben und schreiben, die Bildergeschichten war deutlich zu sehen in die Kirchen. Und das war gut so, denn die sind zu sehen. Heute erleben wir eine Zeit der Augenmenschen. Es ist merkwürdig, wenn Sie die Kunst, und ich kenne die alle, ich bin Lyriker, und ich kenne die moderne Lyrik und Musik und Malerei. Der moderne Kunst, die Menschen anspricht, ist nicht die moderne Musik, die modernste Musik, auch nicht die moderne Lyrik, leider, weil ich bin ein moderner Lyriker, sondern es ist die moderne Malerei. Die moderne Malerei seit dem Impressionismus bis heute spricht die Menschen an. Das zeigt, die Menschen heute sind Augenmenschen. Das zeigt eine gewisse Oberflächlichkeit. Augenmenschen sind durch Bilder anzusprechen. Ich habe erlebt bei einer Chagall-Führung in einer pietistischen Gemeinde in Württemberg. Sie merken von meiner Aussprache alle, dass ich schwäbischer Pfarrer bin, oder? Ja, das merken Sie, das ist bekannt, ja. Ich habe eine Chagall-Führung und ich habe den Pfarrer gefragt, von 200 Leuten. Ui. Das ist was. Das ist die Zeichen, heute Abend fließende Wasser. Das ist jetzt bei Augen gestellt. Okay. Ja, jetzt haben wir. Ja, okay, lassen Sie das da. Gut. Nicht, okay. Aber ich nehme noch Wasser, weil ich brauche das. Okay. Dankeschön. Danke, das haben Sie jetzt, ich habe es nicht so gemeint, aber jetzt haben Sie das Bild dafür. Okay, gut. Ja, lassen wir das hier diesmal, ja. Ich heißt Mr. Bean, das wissen Sie. Dreimal unabhängig voneinander kommen junge Leute zu mir bei Vorträgen und sagen, sie schauen wie Mr. Bean aus. Ich nehme nur Leitungswasser, sowas trinke ich nicht. Ja, ich trinke nur Leitungswasser. Nein, ich trinke nur Leitungswasser. Das, ja. Ich sprudel genug, ich brauche kein Sprudel. Ja, und meine Frau und ich haben dann ein Videokassette gesehen von Mr. Bean und meine Frau sagte zu mir, David, du schaust nicht nur wie Mr. Bean aus, du benimmst dich wie Mr. Bean. So, jetzt wissen Sie und haben Sie gesehen, ja. Okay. Wir sind in einer Zeit von Augenmenschen und die Augenmenschen sind bereit, Bilder anzuschauen. Now, ich muss Sie ehrlich sagen, wissen Sie, warum Chagall so gemobbt ist? Ja, weil er sehr sinnlich malt. Das ist, warum er gemalt. Sicher, seine besten Bilder sind biblische Bilder, aber bitte, die Art, wie er Frauen malt, ist sehr sinnlich, ja. Wo Gauguin ist total gegen Sinnlichkeit. Auch wenn die Frauen nackt sind, sind sie total unsinnlich gemalt. Und er hat sogar gewettet gegen, auch wenn Gauguin kein sehr moralischer Mensch in seinem Leben, er hat gesagt, man muss dezent Frauen malen, auch wenn sie nackt sind. Und er ist gegen die Sinnlichkeit von Renoir. Er würde noch mehr gegen die Sinnlichkeit Chagall, aber Chagall kommt gut in unsere Kreisen an. Erstmal, weil er Jude ist. Zweitens, weil er biblische Themen malt. Aber drittens, weil seine Frau sehr sinnlich gemalt sind. Da lassen wir ehrlich sein, das ist klar. Deswegen kommen die Leute hin. Und, das ist nicht, warum ich sogar mache, aber das ist, warum die Leute hinkommen. Und man kann Menschen erreichen. Da waren 200 Leute von die 200, 100 war Kirchen fern. Und ich habe verkündigt. Das ist eine wunderbare Mittel, Kunst als Verkündigung, Menschen zu erreichen, die nicht gläubig sind, die außenstehend sind. Viertens, die Kirche, wir sind umhüllt von Glaubenszeugen. Vergangen, Gegenwart und dann zukünftige, wie das steht in der Bibel. Und der Glaubenshaus soll das darstellen. Luther hat gar nichts dagegen. Die Darstellung von biblischen Geschichten aus pädagogischer Sinn als Sinn der Vertiefung. In meiner Gemeinde in Malmström haben wir zwei Entdeckungen gemacht. Zuerst aus der Orthodoxie haben wir Bilder, zuerst haben wir aus dem 15. Jahrhundert spätgotische Bilder entdeckt und dann haben wir Bilder aus der Orthodoxie. Wer von Ihnen war in Malmström bei Stuttgart? Hab viel Kunstführungen da gemacht, die machen das immer noch. Gibt jemand, der das machen kann? Und wunderbare Verkündigung. Da predigt der Pfarrer durch das Wort und dann man sieht, zum Beispiel bei der Orthodoxie, da sind eine ganze Reihenfolge über die Gerechtigkeit Gottes und Jesu als der Priester, beide, von Aaron und Mose bis zu Jesu und bis dann Aussagen, wo das auch wörtlich dargebracht wird. Die Zeugen, Glaubenszeugen sind mitten unter uns, wenn die Kirche gemalt ist und geschnitzt ist. Und Luther hat natürlich überhaupt nichts dagegen, sondern viel dafür. Fünftens, und ich glaube sehr zentral, die Maler sehen Dinge anders als die Theologen. Ich gebe euch ein Beispiel, die vielleicht, wenn Sie kennen meine Vorträge über die auferstandene Christus als unsere Seelsorge. Ich habe ständig gesehen, dass Jesu der Auferstandenen, wenn er begegnet Maria Magdalene, er hat immer einen Spaten in der Hand, wenn er gemalt ist. Das bedeutet als Gärtner. Und es steht in dem Text, dass Maria Magdalene ihn für einen Gärtner hält. Und das hat mir nachdenklich gemacht. Soweit ich weiß, weder Luther noch Calvin noch Augustin haben darüber bewusst. Die missverstehen das. Nein! Jesus ist ein Gärtner, aber nicht ein Gärtner im normalen Sinn. Denn Maria Magdalene ist in Tränen verwandelt, so malt sie Cranach und Grünewald zum Beispiel. Alles weint bei ihr, ihr Kleid, ihr Haar, alles weint. Sie ist in ihr Garten Gethsemane, ihr Tränengarten. Und sie trifft dann der Garten Paradies, Jesus, der Gärtner. Wer trennt Kraut und Unkraut? Das ist Jesus ins Gericht, nicht wahr? Und der ist in zweifacher Sinn hier ein Gärtner. Nicht im normalen Sinn, wie wir Garten machen. Shakespeare hat das, der große Christ. Shakespeare hat den Richard II. Diese Bildsprache übernommen, dass der von eingesetzte König Gottes, Richard II., sein Reich ist ein Garten. Steht ständig durch Richard II. Wer kennt Richard II. Von Shakespeare? Sein poetisches Stück, ein wunderschönes Stück. Und Der ist der Gärtner und sein Reich ist der Garten. Und er hat das absolut aus Maria Magdalene, dieses Bild. Das bedeutet, wenn Sie sich vertiefen mit Kunst, Sie werden Dinge merken in die Bibel, die viele Theologen und die größten Theologen auch nicht gemerkt haben. Das hat mich geführt zu viel Neuentdeckung in der Schrift, die nicht letzten Endes von mir kommen, sondern von den Bildern, Entdeckung, die die Theologen übersehen haben und Kenntnisse, die verloren gegangen sind. Sechstens, die Zielsetzung von großer Malerei ist uns, religiöse Malerei, ist uns zu die Stille des Gebets zu führen. Ein klassisches Beispiel ist Fra Angelico, der Mönch war, und in seine Bilder, er hat 12-mal, glaube ich, die Verkündigung in San Marco in Florenz. Die Mönche kommen rein und schauen diese Bilder an. Und die sind Bilder, die nicht dramatisch und nicht sentimentalisch, sondern innige Bilder. Die führen uns in die innere Stille des Gebetslebens. Das Faszinierende an Fra Angelico sind zwei Neuentdeckungen von Didi Hubermann, ein Kunsthistoriker, die ganz neu sind. Ein sehr schwieriges Buch zu lesen, aber faszinierend. Wer Fra Angelico kennt, weiß, dass in seine Bilder bei der Verkündigung, die Engel und Maria, öfters unten steht reine dekorative Marmorplatte, unten, die gleiche so viel Raum in Anspruch nimmt wie die Verkündigung selbst. Und Didi Hubermann hat die ganze Bibliothek durchgearbeitet in San Marco und entdeckt, dass für Thomas von Aquin und andere Ausleger dieser Zeit die Verkündigung des Menschwerden Jesu, der größte Geheimnis ist, die menschlich nicht darstellbar ist. Und das sind diese abstrakten Marmorplatten, die Undarstellbarkeit, die große Geheimnis Gottes. Auf einer Seite, was der Mensch, wie er das interpretiert, und auf die andere Seite, und das hat er wunderbar und wissenschaftlich sehr überzeugend dokumentiert, von was der Bibliothek, die Fra Angelico, die Bücher, die er selbst gelesen hat, ständig kommt, das kann man menschlich nicht begreifen, es ist nicht darstellbar. Und deswegen versucht er zu interpretieren auf einer Seite, ich hoffe, dass wir morgen solche Darstellungen nicht von Fra Angelico, weil die haben die nicht in Karlsruhe, aber andere, und dann unten eine Marmorplatte, die genauso viel Raum in Spruch nimmt und die nicht rein dekorativ ist. Das ist die Undarstellbarkeit dieser Geschehe. Didi Hubermann hat eine andere Entdeckung gemacht. Er hat in den Garten die Unverzehrtheit Maria wird als Garten dargestellt, als geschlossener Garten. Das ist ein durchstehendes Thema in dem Malen von Maria. Die roten Blumen hat er analysiert und rausgekriegt, die sind mit Blut gemalt. Alle. Das bedeutet, in seiner Geburt, oder die Verkündigung seiner Geburt, ist die Wegweisung zu seinem Kreuzestod. Tiefe Neuentdeckung. Die Kunsthistoriker haben bis das jetzt überhaupt nicht gewusst. Didi Hubermann, ich empfehle das Buch nicht, weil es ungeheuer schwer zu lesen. Man muss ein tiefes Verständnis von Theologie und von Kunst. Ich habe auch ein bisschen Mühe gehabt, muss ich sagen, mit dem Buch. Aber das sind die zwei Hauptthesen. Stille zu Gott. Die größte christliche Maler, ob sie heißen Bellini oder Rembrandt oder Georges de Latour oder Grünewald oder wie sie alle heißen, führen uns zu Andacht, zu Stille, zum Gebet. Das ist eine Zielsetzung von großer christlicher Malerei. Und das werden wir morgen deutlich sehen. Siebtens. Wir sehen verschiedene Möglichkeiten der Auslegung durch die Maler, genauso wie durch die Theologen. Wissen Sie, wenn Sie 7 schriftgemäße Theologen hören zu dem gleichen Text, Sie erleben 7 verschiedene Auslegungen. Die sind nicht widersprechend, sind 7 verschiedene Betonungen. Gottes Wort ist so reich und so reichhaltig, dass wenn wir jedes 7 Jahr das, der gleiche Historiker, der gleiche Prediger, wir sehen andere Aspekte von diesem gleichen Text. So ist es bei den Maler. Die Verkündigung zum Beispiel oder Jesu auf Marias Schoß.
Ich habe Beispiel Jesu aus Maria Schoß, wie das mit Bellini, mit Wanderbeiden, mit Grünewald. Manchmal, wenn Sie gehen in die Germanischen Museen in Nürnberg zum Beispiel, wo eine sehr große Ausstellung für Mittelalterlich, Jesus steht da als Weltenrichter auf seinem Mutterschoß mit erwachsenem Gesicht. Das ist die Betonung auf ihn. Er ist der Richter der Welt. Der eine ganz andere Betonung als die Betonung Bellini, wo es geht um Kreuz, Vordeutung von Kreuz. Wie steht Maria dazu? Faszinierend ist die Beziehung zwischen Mutter und Kind in dieser Darstellung. Manchmal schauen sie einander an und da ist eine menschliche Symbiose zwischen Mutter und Kind. Manchmal schaut Jesus in eine Richtung in die Ferne und die Mutter schaut schmerzhaft an. Ein Schwert ging durch ihr Herz. Sie kennen den Text. Und Jesus schaut in die Ferne, den Weg, der ihn vor ihm liegt. Er gibt 100 Möglichkeiten von verschiedenen Betonungen, die Mutter und Kind und wie sie darzustellen und was theologisch da drinnen steckt. Und das macht Kunst als Verkündigung so faszinierend. Wir werden eine kleine Einführung, Karlsruhe ist nicht die beste Kunstgalerie der Welt, aber ganz und gar nicht besser als Stuttgart, aber auch nicht der beste. Stuttgart ist besser für die moderne Kunst, Karlsruhe ist besser für die frühe Kunst. Die Spitzenmuseen im deutschen Sprachgebiet sind Wien, Berlin und München. Aber Karlsruhe, wir tun, was wir können. Und ich glaube, wir können was da mit euch schaffen. Die Einstellung zu bildender Kunst. Viele Leute sagen, ja, bildende Kunst, das ist eine katholische Sache. Wir Evangelische sind nicht dafür. Das ist absolut Unsinn. Es gibt in Ostkirche, evangelische Kirche und katholische Kirche sehr positiv wie sehr negative Auffassung von Bildern. In alle drei Kirchen. Fangen wir, wo das anfängt, mit der Ostkirche, mit der orthodoxen Kirche. Das Zentrum, die orthodoxe Kirche, wenn Sie das gut kennen, die Ikonostase, die Bilder, die stehen vorne, wo bei uns der Kreuz steht. Die Bilder, und die sind Bilder von Jesus, Maria, von Heiligen, die Ikonostase, die stehen im Mittelpunkt. Es gab eine Zeit, wenn viel einfache Leute glaubten, dass Gott in diese Bilder war. Und fingen an, die Bilder zu küssen. Wir haben eine Ikone aus dem 17. Jahrhundert in Kleinasien, die weggeküsst ist, nur mit nur einer Heiligerin. Und deswegen gab es eine Reaktion, es gab Bilderverbrennung. In die Ostkirche, beide extrem, Bilderverehrung und Bilderverbrennung. Und diese Spannung, ich bin gegen beide, Bilderverehrung und Bilderverbrennung. Ich bin da für Bilder als Verkündiger. Aber diese Spannung läuft durch die ganze Geschichte der Ostkirche. In die katholische Kirche gibt auch diese Spannung. Bernhard von Clairvaux, der sicher eine der zentralsten katholischen Gestalten überhaupt, hat total Verachtung für Bilder. Er ging in eine Kirche und sah diese merkwürdigen Gestalten aus dem romanischen 12. Jahrhundert, die weder Menschen noch Tiere oder was, und er sagt, was ist das, das will ich nicht. In den Zisterzienserkirchen gibt überhaupt keine Bilder und Bilderdarstellung ist nicht erlaubt. Wo in allgemein katholischer Verständnis Bilder sind da aber nicht verehrt, das ist auch eine Verirrung evangelische, das ist in die Ostkirche, wo Bilder verehrt werden, sondern Bilder werden dargestellt als Interpretation, wie Luther das auch versteht, von die Heilsgeschehen. Nur, es gibt viel einfache Leute, die kommen da rein und beten für diese Bilder. Das ist nicht katholische Lehre. Ich bin nicht Katholik, ich bin sehr evangelisch, aber ich will Sie das nur erklären. Katholische Lehre ist, Jesus ist der Vermittler, aber weil Jesus Gott ist, brauchen wir andere Vermittler, zu ihm das zu bringen. Maria vermittelt zu Jesus, zu Gott. Heilige vermitteln zu Jesus, zu Gott. Wo viel einfache Leute beten die Bilder an, als ob die die Vermittler sind. Und das ist nicht die offizielle Lehre. Ich gebe euch ein Beispiel. Als ich, vor ich evangelischer Pfarrer oder Vikar oder was, wohnte ich in Oberbayern. Ich habe in einem katholischen Kirchenchor gesungen, weil sie Heidenmesse gesungen und er ist mein lieblingster Komponist. Aber ich war evangelisch im Herz.
Und ich habe gesehen, wie unser Wirtin, ein frommer Katholiken, betet für ein Bild von einem Heiligen. Und ich habe zu ihr gesagt, Frau Wittmann, warum tun Sie das? Und sie erklärt mir Folgendes. Sie sagt, ich bin eine einfache Bauernfrau. Wer bin ich, zu Jesus, der allmächtigen Gott, zu beten? Er ist Gott. Ich brauche einen menschlichen Vermittler. Ich habe gesagt, deswegen ist Jesus Mensch geworden. Sie brauchen keine Vermittler. Sie hat das nicht verstanden. Und was ich merkte in dieser Aussage sind zwei. Die Frau ist tief fromm, weil sie bescheiden ist. Andererseits, sie hat eine total falsche Theologie. Und das hat sie von dieser... Beides sind drinnen. Die Frommigkeit in Demut. Luther sagt, Maria ist die größte aller Menschen, weil sie die demütigste aller Menschen, nicht Königin von Himmel und solche, sondern die beste Mensch wegen ihrer Demut. Diese Frau war sehr demütig, aber sie hat eine total falsche Theologie. In die katholische Kirche gibt beides. Wie gesagt, die Zisterzienser erlauben keine Bilder. Und es gibt Bilder um die Darstellung willen von der Geschichte. Luther hat das übernommen, Calvin nicht. In die kalvinistische Kirche, in die reformierte Kirche, gibt keine Bilder. Denn Calvin hat Angst, im Grunde genommen wegen der Tanz um der goldene Kalb, dass man Bilder anbeten könnte. Und er hat Angst dafür und deswegen gibt kein Bilder. Andererseits, ich habe in einer reformierten Kirche mitten in der Schweiz Bilder gesehen. Und ich habe meine Predigt unterbrochen, habe gesagt, was? Ein Bild, was würde Zwingli und Calvin dazu sagen? Und dann der Pfarrer hat gesagt, was für ein Bild war das? Das war nicht Jesu. Es war ein Bild von Satan mit zwei Ratschweibern. Und die zwei reden miteinander da in die Kirche und Satan flüstert in die Ohren, dass sie nicht auf den Predigen aufpassen. Und die haben gesagt, wir lassen dieses Bild in die Kirche, dass die Frauen nicht auf Satan hören und ratschen, sondern auf den Wort denken. Ja, aber da war ein Bild da in die Kirche. Ja, diese Kirche kenne ich sehr gut. Ja, Luther, und ich bin sehr lutherisch, nicht in allen, seine Einstellung zu den Juden in seinen späten Schriften werde ich nicht unterstreichen, ja. Luther und ich, in seiner Einstellung zu Kunst bin ich ganz seiner Meinung. Kunst ist da, uns die Heilsgeschichte vor Augen zu bringen. Er hat nichts, wenn Sie gehen in lutherische Kirchen, zum Beispiel in Nürnberg, gehen Sie, Sie sehen, die sind voll mit Bildern, die Heilsgeschichte, nicht die Betonung auf Maria, nicht die Betonung auf Heilige, sondern die Betonung auf Jesu und die Heilsgeschehen mit Jesus. Wir haben in aller Kirche dann Tendenzen zu Bildfreundlichkeit in einer Art oder anderen und zu Bildfeindlichkeit. Ich bin für Bildfreundlichkeit, aber in Grenzen. Nur als Verkündigung, nicht mehr als das. Haben Sie verstanden? Okay. Jetzt wollen wir mit die Thema, und ich habe sehr bewusst eine Thema, wir müssen das ein bisschen kurz, weil die Einführung war sehr lang, aber ich glaube, es ist wichtig, dass das ausführlich buchstabiert ist, was wir erleben. Statt mit einem Gebet, Psalm 51, wo das Wort fließendes Wasser und Reinheit läuft durch das Ganze, Psalm, ach, vielleicht bete ich das trotzdem, das, weil das ist unser Thema für heute, die Reinheit im Alten Testament und die Vollendung in Jesus. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Sünde. Reinige mich von meiner Sünde, dass ich erkenne meine Missetat. Meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel für dich getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünde geboren. Meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz für meine Sündung und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Hier haben wir sechsfach das Wort Reinheit in diesem Psalm. Amen. Sechsfach hier. Und das soll unterstreichen, wie wichtig diese Thema ist, die Reinheit im Alten Testament und die Vollendung in Jesus. Was ist Reinheit? Reinheit in sein Ohr, Sinn und Ohrdeutung ist Vollkommenheit.
Ich rede nicht über kultische Reinheit, sondern Reinheit in Gottes Augen. Gott will uns vollkommen haben. Im Paradies sind wir rein, denn wir sind ungetrennt von Gott, und wenn wir ungetrennt von Gott sind, wir nicht in Sünde. Sünde bedeutet Gott fern sein. Das ist die Urdeutung, Entrennung von Gott. Wir sind vollkommen sehr gut geschaffen, bis der Sündenfall. Aber wir sind durchgefallen. Bei der Sündenfall, eine sehr schöne Darstellung ist in Dresden von Cranach. Das ist ein Lieblingsthema von Cranach, der Sündenfall. Der ist reformatorisch. Er ist der Pater zu Luthers erstes Kind. Da nach der Obstnehmen, Maria hat ihr Beine so gekreuzt. Ich habe eine Füllung da in Dresden. Sie kann nicht mehr richtig gehen. Sie kann nicht mehr gerade gehen. Sie ist unrein geworden. Und so ist sie dargestellt, mit gekreuzten Füßen da. Sie kann nicht mehr rechts, sie kann nicht gerade, wie Paulus später zu der geraden Straße geführt wird, weil er ungerade Wege gegangen ist. Israel wird erwählt sein nach die volle Auswirkung von Unreinheit. Das bedeutet Sündenfall, die Urgeschichte der Menschheit. Sündenfall, Brudermord, Kain und Abel, Massenmord, Lamech, Okkult, Engelehe, technologisch, Aufstand gegen Gott, eine ganze Zivilisation, die dann eine Reinheitsflut erleben, das ist Noah. Technologischer Aufstand gegen Gott, das ist die letzte Phase der Urgeschichte, Babelsturm. Und wir sehen in das die Geschichte der Menschheit seit der Aufklärung. Wir sind die Herren der Welt. In Frankreich hat man das Jahre 1 abgeschaffen durch die Aufklärung, und 1789, das Jahr der Vernunft, der französischen Revolution, statt Weihnachten als Jahr 1. Wir sind die Herren der Welt. In Deutschland, durch die Aufklärung, ich denke hier an Lessing, ich denke hier an die Entwicklung, die modernistische Theologie, die kommt in dieser Zeit. Gottes Wort wird hinterfragt durch menschliche Vernunft. Hier ist die Anfang, die Endzeit in dieser Sinn. Der Aufruhr gegen Gott. Und das geht durch alle möglichen Phasen, durch Hitler und Stalin und so weiter. Und die letzte Phase ist die Glaube heute, niemand glaubt mehr an die Menschen. Nach Hitler und Stalin kann man nicht mehr an die Menschen glauben. Man glaubt an die Technologie, und das ist Babelstor. Und das nächste, was kommt, ist die Einbruch Christi. Und die Technologie ist total außer Band und dran, dass der Chef der Federal Reserve, der tiefste Wirtschaftskenner der Welt, Greenspan, sagte, niemand weiß, wo das alles führt. Diese Globalisierung, niemand. Und er ist der, der dieser Niemand ist, weil er ist der beste Kenner überhaupt. Alles ist außer Band und Rand. Und Gott zerstört jede Götze an die Stelle, wo sie sich zu Gott macht. Das ist die Elia geschehen, und das hat auch mit Reinheit zu tun. Es wird weder Wasser noch Tau geben, 3 Jahre ist. All eine Gürze von Regen, von Fruchtbarkeit, Geschlechtigkeit. Und durch die ganze Geschichte, wer sich an Gottes Stelle setzt, in jeder Art, Gott zerstört diese Gürze an dieser Stelle. Wohin führt die französische Revolution? So ein Blutbad unter Napoleon. Hitler glaubte an Macht, und Deutschland unter Hitlers Regie ist niedergebombt, weil er hat gerufen durch Goebbels zu totalen Krieg, nachdem der Krieg verloren war in Stalingrad. Und Deutschland ist niedergebombt und total machtlos geworden. Ein Machtgürtel wird machtlos. In Stalin, Kommunismus, die Glaube an eine Art von wirtschaftlicher Utopie, hier auf Erde und Kommunismus ist bankrott geworden. Und in Amerika, der Präsident Hardy, 1921, einer unserer dummsten Präsidenten, denn das ist viel gesagt, er hat gesagt, das Geschäft Amerika ist Geschäft, Geschäft. 8 Jahre später kommt die Weltwirtschaftskrise. Die Glaube an Geschlechtlichkeit, an Sex, die heute total prävalent ist in Deutschland, in Amerika, und Gott schickt uns AIDS, sodass Ärzte sagen in Amerika, Ärzte, um nicht AIDS zu kriegen, bleiben sie treu zu ihrer Frau. Keine vorehelicher Geschlechtsverkehr, keine intravenöse Spritze, keine Homosexualität und man ist sicher, dass man kein AIDS kriegt. Ja? Gott zerstört jede Götze an die Stelle, wo sie sich zu Gott macht. Und jetzt Globalisierung, die Glaube an Technologie. Sie wissen die Geschichte von Babelstorn. Und da stehen wir uns entgegen. Und das wird die Wiederkunft Jesu und die Anfang der 1000-jährigen Friedensreich. Das ist ein Vortrag, den ich heute Abend nicht halten, aber ich habe es hier, kann nicht erinnern genau, ich bin hier seit 17 Jahren, wann ich was gehalten habe, irgendwann habe ich das hier gemacht. Rein und unrein. Durch die Unreinheit, durch die Sündenfall und die Totalunreinheit, Gott macht einen neuen Anfang mit einem Mensch. Nicht mit sozialen und wirtschaftlichen Änderungen, wie die Historiker marxistisch geprägt heute sagen, sondern mit einem Mensch als Vermittler. Läuft durch die ganze Bibel. Ein Mensch endet die Welt. Ob das Mose, Elia, ob das natürlich Jesus, der Gott ist, oder ob das Petrus, Paulus, ob das Luther und. Ein Mensch kann die ganze Geschichte ändern. Für positiv oder für negativ. Wenn Hitler nicht gegeben hätte, werden wir das nicht gehabt haben. Das war ein Mensch. Ohne Hitler wäre das nicht geschehen haben. Für positiv wie für negativ. Gott macht einen neuen Anfang mit kultischer Reinheit. Das ist eine Vorstufe zu vollkommener Reinheit. Ihr soll rein sein. Und er teilt die Schöpfung. Das bedeutet, es gibt nur 2 Völker mit der Berufung Abraham. Das jüdische Volk und alle heidnische Völker. Auf einer Seite eine ausgewählte Volk, auf die andere Seite die heidnische Völker. Und es gibt die reine und die unreine Tiere. Alles ist getrennt. Denn steht ständig im Alten Testament, ihr werdet den Messias empfangen, durch dich werde gesegnet alle Völker auf Erden. Abraham, er wird ein Held für die Heiden, an Stamm Juda, er wird ein Licht für die Heiden, Jesaja, Evangelium und. Israel ist erwählt in kultischer Reinheit, um die Reinheit, die Vollkommenheit zu empfangen. Das ist die Zielsetzung Israel. Und die Tiere werden getrennt in reine und unreine. Und Sie müssen verstehen, die Reinheitsgesetze, die Kaschrutgesetze, das sind nicht Aberglaube, die kommen von Gott. Und die Vorstellung ist, wenn man was unrein ist, mein ganzes Wesen ist verunreinigt. Leib, Geist und Seele, die ein biblisch nicht zu trennende Einheit ist. Mein Großvater war ein frommer Jude, orthodox, er hält an die Gesetze und hat immer geschwärmt für sein kleines Schettel in Polen. Als er in New York wohnte, da hat man die beste Kalbsfleisch in der Welt, was man in New York nicht kriegte. Weil meine Mutter, die nicht an die Reinheitsgesetz hält, die ist nicht orthodox, könnte das nicht glauben, dass in einer kleinen Stadt in Polen, die natürlich nicht mehr existiert, Hitler hat alle Juden da umgebracht, dass in dieser kleinen Stadt die beste Kalbsfleisch der Welt zu kriegen ist. Besser als alles in New York. So, sie ging dahin, in diese Gaststätte, und meine Mutter hält nicht an das Gesetz, und sie isst Schweinefleisch und merkte sofort, dass diese Kalbsfleisch Schweinefleisch war, und deswegen viel saftiger als die Kalbsfleisch, ja, keine Schweiß ist. Und mein Großvater hat geschmatzt und gesagt, schau mal, Janet, so heißt meine Mutter, die saftigste Kalbsfleisch der ganzen Welt. Und wenn meine Mutter ihr Vater gesagt hat, das ist Schweinefleisch, er werde entweder auf die Stelle sterben, auf jeden Fall mindestens in Ohnmacht fallen. Denn sein ganzes Wesen ist überflutet von Bösen. So ist das göttliche, alttestamentliche Vorstellung von Reinheit. Leib, Geist und Seele sind nicht zu trennen. Und wenn ich mein Leib verunreinige, mein ganzes Wesen ist verunreinigt. Das ist auch bei uns so. Wenn man Ehebruch begeht, ist das nur leibliche Verunreinigung oder geist- und seelische Verunreinigung auch? Es ist das Gleiche, nicht wahr?
Die Tiere sind dann getrennt in zwei Gruppen, rein und unrein. Zeugetiere, wer gespaltete Klauen und Wiederkäue ist, ist rein.
Aber, wissen Sie, überall wo ich Vorträge halte, gibt auch Sektiere, die ihr besondere Lehre haben. Und im Schwarzwald anscheinend gibt es sehr viele solche Sektiere, denn ich erlebte beim Vortrag im Schwarzwald, kommt eine zu mir, eigentlich am Ende des Vortrags, und fragt, Herr Pfarrer, nach diesem Vortrag, essen Sie Schweinefleisch? Ich habe gesagt, selbstverständlich esse ich Schweinefleisch. Ich dann habe ihm erklärt, das werde ich später erklären, warum ich Schweinefleisch esse. Und dann habe ich ihn gefragt, ein Jaffin hat immer eine Antwort, richtig oder falsch, ja, habe immer eine Antwort. Ich habe gesagt, und essen Sie Kalbsfleisch? Und weil dieser dumme Mann will frommer als die Frommen und das jüdische Gesetz halten und keine Ahnung davon hat, er sagt, ich esse Kalbfleisch. Ich habe gesagt, gut, dann ich nehme es an, dass Sie gehen zu einem jüdischen Schlechter, ein jüdischer Fleischer, und Sie warten, bis die ganze Blut aus dem Tier kommt und dass es als Kaschrut geschrieben ist von der Rabbine, dass das essbar ist. Nein, ich tue das nicht. Ich habe gesagt, genauso schlimm wie Schweinefleisch essen. Denn nach jüdischem Gesetz, das Leben ist im Blut und das Leben gehört Gott, und alle reine Tiere müssen nach Kaschrut geschlachtet, und das ist nebenan eine sehr menschliche Art, denn die werden sofort bewusstlos, man macht die Pulsader auf und die ganze Blut geht raus. Und Sie wissen von dem Neuen Testament, dass Sie als eine Kompromisslösung gesagt, keine Erwürgung von Tieren, und sondern Tieren soll nach Kaschrut geschlachtet. Und mein Vater schreibt mich, ein kluger Mann, mein Vater, der lebt nicht mehr seit ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, er sagt, es gibt in New York, eine lutherische Gemeinde aus Nichtjuden, und die halten an dieses Schlachtungsgesetz. Ist das richtig oder falsch? Ich habe gesagt, das ist gründlich falsch. Und warum ist es falsch? Weil Paulus und Petrus haben Tiefe verstanden. Sie gingen trotzdem in diesen Kompromiss, vorläufig. Nehmet und trinket, das ist mein Blut des neuen Bunde. Und das Hebräerbrief sagte, Jesu Blut ist geopfert anstelle von alle Tiereopfer. So wir trinken Menschenblut, wenn wir eine lutherische Auffassung, ich habe eine lutherische Auffassung, das ist für uns kein Gedächtnisfeier, sondern das ist Menschenblut, Jesu Blut. Und ich habe gesagt, klar, wenn es steht im Hebräerbrief, dass Jesu Opfer anstelle von alle Tiereopfer ist, dann ist das Gesetz geendet durch diese Sache. Dann wir brauchen nicht an diese Vorstellung, dass man muss die Tiere so schlachten, wenn Jesus anstelle von Tieropfer, wenn wir opfern kein Tiere, denn Tiere kann in dieser Art nur geopfert im Tempel, und der Tempel gibt nicht mehr. Dazu. Zweitens, Fisch mit Flossen und Schuppen sind rein. Das bedeutet, Aalen und Muscheln sind unrein. Und natürlich Fische mit Flossen und Schuppen, die schwimmen in relativ saubere Wasser. Aale können in sehr schmutziges Wasser, auch Meerestier kann. Das hat auch mit einem Nebenfaktor. Das erste ist das Göttliche, der zweite ist das Hygienische. Wie bei Schweinefleisch auch. Denn Trichäne gibt es sehr stark im Nahosten. Aber das erste ist die göttliche Aussage, die Beziehung zu Gott und der Gehorsam. Die zweite ist die hygienische. Zweitens, ein Böcklein darf nicht in Mute Milch gekocht. Und das bedeutet, fünfmal steht das, glaube ich, im Torah, dass milchige und fleischige Gerichte muss getrennt. Wer von Ihnen war in Israel? Bitte Hände zeigen. Das ist erfreulich, ja. Sie werden milchlich essen zuerst in die Früh. Sie kriegen kein Fleisch. Milchliche Gericht. Und zum Mittagessen kriegen Sie fleischlich. Nach Talmud so 6 Stunden dazwischen, aber man hält nicht so streng bei Touristen, ja? Und dann werden Sie sagen, aber ich habe Milch in meinen Kaffee gekriegt zum Mittagessen. Es schaut wie Milch aus. Es ist kein Milch. Es ist ein Ersatz für Milch. Sie kriegen keine milchliche Gericht, wenn Sie Fleisch essen. Und abends kriegen Sie nochmal milchlich.
Was dahinter steckt, ist eine sehr komplizierte Themen, wo die Rabbine, 14 Rabbinen, 19 verschiedenen Meinungen hat Bubes erlebt, als er ein rabbinischer Bescheid gefragt, noch schlimmer als bei uns Christen, ja. wilde Stier und wilde Tiere und Vögel. Was von Tod lebt, darf nicht gegessen werden. Jede Tiere, die von Tode Fleisch lebt, ist unrein. Und es gibt keine Notschlachtung in Israel. Das ist unrein von vornherein. Es muss nach Kaschrut gemacht werden.
Tod verunreinigt absolut. Und das ist sehr wichtig für ein Verständnis Jesu. Wir gehen alles auf Jesus in diese Verständnis, denn das ganze Alte Testament zeugt von Jesu. Diesen Vortrag habe ich vor allem aus Levitikus gemacht, unterwegs mit dieser sehr langsamen Bahnverbindung von Kulmbach bis Stuttgart. Das hat 5 Stunden, 6 Stunden, ist immer noch eine sehr schlechte Verbindung. Es hat mir die Zeit gegeben, einen ganzen Vortrag auszuarbeiten. Ja.
Zwei Krankheiten verunreinigen in besonderem Maßen. Wer weiß welche? Lepra. Lepra verunreinigt, denn Lepra kann man sehen und riechen. Physisch da erleben, was Lepra krank. Erst kriegt man Flecken. Dann kommt man zu den Priester. Die Priester schaut, ob den Priester machen Fehler überall, ja, wie Ärzte auch Fehler machen, ob das Aussatz ist. Wenn es Aussatz ist, muss man getrennt. Nicht wegen der Ansteckung Gefahr, das ist mitmenschlicher Bereich, das ist Nebensache, das spielt eine Nebenrolle, sondern man ist unrein für Gott. Denn das nächste passiert, kriegt man stinkende Geschwür. Das bedeutet, etwas stinkt an diese Person. Dann fallen Teil der Körper weg. Bei Jaffin wird es die Zunge wegfallen, ja? Ja, ja. Und dann ist man tot. Na, ich wollte einmal eine Zeichenhandlung machen, so ich habe ein Lepra-Auto gehabt. Bei Mercedes, wir haben ganz in der Nähe von Sindelfinger und in Württemberg, ein Mercedes zu fahren ist was sehr Besonderes, und ich wollte zeigen, dass ich halt das für nicht besonders. Reichtum macht nicht ein Mensch, sondern geistlich reich. So, ich habe ein Lepra-Auto gehabt. Die erste, was passiert, sind die Flecken. Die zweite sind die Geschwüre. Die dritte fallen die Teile weg. Ja, in meinem Auto, es war so, mein Sohn muss mit einem Schirm in die Schule, im Gymnasium bin ich mit ihm gefahren, weil Wasser hat sich gespeichert vorne. Der Dach war noch da und ging auf ihn los. So, er hat immer einen Schirm dabei, ob es geregnet oder nicht, ja. Und dann, natürlich, am Schluss ist das Auto tot und das ist dann passiert. Und 4 Leute haben mein Auto angeguckt und geschmunzelt. Und ich habe gesagt, das ist ein Lepra-Auto. Und Autos machen nicht Menschen, sondern Geist. Glaube an Jesus macht Menschen. Ich habe meine Verkündigung gemacht da. Ja, man soll in dieser Zeit Mitleid für Mercedes, die haben viel Geld in dieser Zeit verloren, aber es geht jetzt denen nicht mehr so schlimm, oder? Ja. Die andere Krankheit, die unrein macht, ist gelähmt werden. Denn die physischen Kräfte der lebendige Gott sind nicht mehr vorhanden. Deswegen sind die Gelähmten im Neuen Testament vor den Tempel. Sie dürfen nicht reinkommen. Und das ist ein Schlüssel zu Jesus. Denn was sind die 2 besondere Art von Heilung, die kommt im Neuen Testament gerade? Lepra, Aussatz und Gelähmte. Dazu, Jesus hat natürlich viel Zeichenhandlung. Er hat Blinde geheilt, weil der Seher, das ist die Ohrdeutung von einem Prophet, der Seher Samuel, der Prophet, der Seher, weil er sieht im Geist Gottes Wirklichkeit, um zu zeigen, die geistliche Kraft ist in ihm, die geistliche Kraft in ihm ist. Er hat Gelähmten geheilt, um zu zeigen, dass das fleischliche Kraft Gottes in ihm. Er hat Toten auferweckt, um zu zeigen, dass er Herr über Leben und Tod ist. Alle die Wunde Jesu sind Zeichenhandlung seiner Messianität. Und wenn heute in schwärmerischen Kreisen die Betonung ständig auf Wunder tun, die verstehen nicht Jesus. Jesus tut das als Zeichen, nicht als Schau. Zeichen, dass die Kräfte Gottes in ihm sind. Und diese Kraft hat er sein Ohrgemeinde gegeben, weil sie nahezu die neue Schöpfung war. Luther sagt, warum leben die Menschen so lang? In Methuselah-Zeit. Und Luther sagt, weil sie nahezu die alte Schöpfung waren. Warum haben die Urgemeinde diese Kräfte in fast unbegrenzte Mittel? Weil sie nahezu die neue Schöpfung. Heute gibt es solche Wunder, aber selten. Selten. Und jetzt kommen wir zu Jesus.
fließende Wasser ist die zentrale Bild. Wir reden über Bildtheologie, läuft durch die ganze Bibel. Fließende Wasser hat immer eine dreifache Bedeutung, immer. Durch die ganze Bibel. Es bedeutet Leben, es bedeutet Tod unter Wasser, denken Sie an Taufe, Tod, und es bedeutet Reinheit. Denken Sie an Taufe, das ist ein Beispiel, Leben. Wasser ist in Christi Leben. Wir werden erst in sein Tod, dann rausgeholt zu sein Leben, Zeichenhandlung in seine Auferstehung und gereinigt durch ihn. Eine dreifache Bedeutung durch die ganze Bibel. Ich muss das schnell machen, aber ich darf ein paar Minuten länger predigen heute, oder? Weil es ein Doppelprediger. Okay. Ja, Sie sind alle wach und das ist gut so. Ja, ich habe eine laute Stimme, ich halte Sie wach mit meiner Stimme. Schauen wir nur zentrale Sache, Sinnflut. Leben, Tod, Reinheit. Auch im Neuen Testament übernommen, 1. Petrus 3, Reinheit, ein Tauftext. Durch den Tod zum neuen Leben in dem Herrn. 1. Petrus 3, 18 bis 22, Leben, neues Leben, Tod, Gericht, gereinigt für den Herrn. Wie ist es bei die Isaac? Mose, Isaac und andere treffen ihre Frauen am Brunnen. Brunnenquell des Heils, fließendes Wasser. Leben unter Wasser wäre, wie man versucht mit Josef, aber war kein Wasser drinnen, Tod, aber Reinheit, Zeichen läuft durch die ganze Reinheit. Wir haben Lieder aus der pietistischen Zeit, Brunnenquell des Heils, die diese Kenntnis haben, die im Vierlieder nicht mehr vorhanden sind, diese Kenntnis. Mit Elia haben wir gesprochen. Himmel, wer herrscht über Reinheit? Von Himmel aus. Nicht Baal, sondern der Gott Israel. Der bringt Leben, er bringt Tod für die Baalpriester. Israel wird gereinigt in dem Herrn. Immer wieder diese dreifache Bedeutung. Reinigungsbad für die Frauen nach ihren Zeiten, nach Geschlechtsverkehr und verschiedenen Sachen. Sie müssen unter Wasser in Reinheit in Mikwe. Wer von Ihnen hat ein Mikwe gesehen? Reinheitsbad. Es gibt in mehreren deutschen Städten immer noch alte, mittelalterliche Reinheitsbad. Die Frauen gehen unter Wasser, gereinigt, rausgeholt, in den Tod, rausgeholt, im Leben gereinigt. Das sind alle Wegweisungen zu der endgültigen Reinheit Jesus. Na, schauen wir. Jesus hat am Anfang gesagt, selig sind, die reines Herzen sind. Die Seligpreisungen haben alle mit Jesus zu tun. Alle. Das ist die erste Bedeutung, immer. Und die zweite Bedeutung ist mit uns zu tun. Selig sind, die reines Herzens bedeutet, selig sind, die ein vollkommenes Wesen. Weil Jesus ist die Vollkommenheit. Herz in der Bibel ist nicht Gefühl, das ist die romantische Herz, 19. Jahrhundert, unser Wesen. Selig sind die, die ein vollkommenes Wesen haben. Das ist sein Programm. Ihr müsst vollkommen wie Gott, verlangt er in der Bergpredigt. Niemand kann vollkommen. Das bedeutet rein. Im ursprünglichen Sinn, nicht kultisch rein, sondern vollkommen sein. Diese Themen durch die ganze Geschehen Jesus, bei der Taufe. Jesus ist unter Wasser getauft, rausgeholt.
Johannes sagt, wer bin ich, dich zu taufen? Du sollst mich taufen, denn Taufe ist Vorbereiten, Buße auf Gottes Himmelreich, der Taufe Johannes. Warum soll Jesus sich taufen lassen? Er ist vollkommen, er braucht keine Vorbereitung, er braucht kein Buße tun, weil er geht zum Ort des Reinheit. Das ist der Jordan, auch die Überquerung der Jordan ist noch eine Reinheitswunde im Alten Testament. Und da bezeugt sich Gott, du bist mein Sohn. Eine Anspielung an die messianische Psalm 2. Johannes der Täufer als der letzte und vollmächtigste Prophet bezeugt seine Göttlichkeit. Ich bin nicht würdig, den Riemen deiner Schuhe zu binden, den Dreck für dich zu stehen. Und da fängt an die Berufung Jesu, wo Reinheit ist. In den Tod, zeichenhaft, er wird in den Tod für uns gehen, rausgeholt zum neuen Leben, er wird für uns auferstehen und er ist die Vollkommenheit, die Reinheit. Was ist die erste Wunde in der Bibel nach Johannes? Die Hochzeit zu Kana.
Die Hochzeit zu Kana ist eine Hochzeit. Ich nenne nur zentrale Themen. Es sind sechs Grübel, sie sind die sechs Tage der Schöpfung, denn Jesus ist die Schöpfung, Mittler, Kolosserbrief unter anderem. Wein geht raus. Maria kommt zu Jesus und sagt, tu was. Und Jesus sagt, Weib, es ist nicht meine Zeit. Das bedeutet, er tut eine Zeichenhandlung für die Zukunft. Das ist Reinigungswasser. Für Hände, für Füße. Jesus füllt diese sechs Krüge als die Schöpfungsmittel und die Wegweisung zum neuen Schöpfung und zu der Hochzeit des Lammes in sein Reich.
Nehmet und trinket, das ist mein Blut. Eine Vordeutung, die erste Zeichenhandlung von seinem Abendmahl am Kreuz. Und das ist ein durchgehendes Thema, geht zurück zu der ersten Plage in Ägypten, wo Wasser in Blut verwandelt. Geht über die Hochzeit zu Kana, heiligen Abendmahl und Kreuz. Hochzeit, dass wir Hochzeit mit ihnen sein Reich feiern dürfen. Das ist die Bedeutung der Hochzeit zu Kana.
Gerhard Meyer hat mir einen Brief geschrieben, nach ich das veröffentlicht. Das ist total neu, diese Art von Auslegung. Es kommt von das Bild. Die sechs Tage der Schöpfung, die Reinheit in Jesus. Er verwandelt diese Reinigungswasser in Wein. Das bedeutet, er bringt die endgültige Reinheit durch dein Kreuzesblut. Nehmet und trinket, das ist mein Blut, tut er mit Wein, nicht wahr? Dass wir Hochzeit mit ihnen sein Reich feiern dürfen. Fußwaschung. Typische modernistische Auslegung, ja, Jesus ist da um Mitmenschlichkeit. Sicher, Jesus ist da zu dienen, aber es geht um viel tieferen Sinn als das. Warum wäscht er die Füße ab? Er nimmt Reinheitswasser. Füße, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staub. Diese Füße stinken, sie kleben an die Erde, an den Tod und an Dreck. Er wird den Tod und den Dreck von uns durch sein Kreuz abwaschen. Und das ist die tiefste Bedeutung, die Fußwaschung. Es ist eine Vordeutung von seinem tiefsten Dienst, und das ist sein Kreuz, wo er abwischt, das Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, das dreckige Füße, die kleben an der Erde, tot. Und er wird das von uns wegnehmen.
Samariterin am Brunnen. Ich nenne nur zentrale Texte, läuft doch die ganze Johannesevangelium. Zentrale Themen des Johannesevangeliums, fließendes Wasser, Reinheit in Jesus. Die Samariterin, das ist eine Sektiererin. Sie hält die Samariter seine Mischglaube, synkretistisch nennen wir das heute. Eine Mischglaube zwischen Judentum und Heidentum. Sie glauben an die fünf Bücher Mose und Josua und sonst haben sie auch heidnische Bräuche. Jesus trifft sie am Brunnen. Fließendes Wasser, Quellwasser, aus dem Tod, Leben, Reinheit und Duccio, die grundlegende christliche Maler, Siena, um 1300, malt das als ein Taufbecken. Das ist ein kluger Maler. Es ist kein Taufbecken, es hat den gleichen Sinn. Jesus bezeugt sich zu dieser Frau als lebendiges Wasser, zu der Samariterin an Brunnen. Er entblößt sie in ihrer Ehelust, dass sie fünf Männer gehabt, heute haben die 50 Männer. Ja, heute hat fünf Männer gehabt ohne verheiratet zu sein, das ist die mitmenschliche Bereich, aber das erste Bereich ist das göttliche und das ist zentral. Sie gehört einer üble Sekte, die Hauptfeinde Israel in dieser Zeit. Ein guter Presse haben die im Neuen Testament, aber nicht unter den Juden. Ja, und deswegen sollen wir verstehen von Judentum her, weil Jesus ist Jude und es geht in dieser Zeit. Am lebendiges Wasser, das bedeutet, ich werde dich reinbringen. Ich bin lebendiges Wasser. Ich bin die Reinheit. Ich bringe aus dem lebendigen Tod das falsche Lehre und das falsche Leben, beide Tafel Mose, durch meine Reinheit zum ewigen Leben. Und Duccio malt das mit einem Taufbecken, der ist klug.
Teich Bethesda, genau das Gleiche. Die warten auf fließt, dass der Engel kommen wird, der Engel des Herrn, ja, das ist Gott hier, dass das Wasser, fließende Wasser kommen wird. Um das Neue Testament zu verstehen, Sie müssen jüdische Gesetze verstehen, sonst lesen Sie alles vorbei. Das ist der einzige Weg, das Neue Testament. Ich habe mit Professor Bayer, unser bester Luther, kennen in Deutschland. Er war bei uns zu Gast für eine Woche, er war absolut meiner Meinung. Das Alte Testament ist der Schlüssel und wer ist der größte Alttestamentler? Martin Luther. 90% seiner Schriftauslegung sind Alttestament, Haben Sie das gewusst? Das habe ich von Ihnen gelernt. Er hat vielleicht ein paar Sachen auch von mir gelernt. Wir haben voneinander beide gelernt, ja? Luther ist der große Alttestamentler. Auch Calvin war großer Alttestamentler. Die warten auf das bewegende Wasser, dass dieser Gelähmte geheilt wird. Geholt aus seiner Unreinheit zum neuen Leben in dem Herrn, den lebendigen Tod geheilt. Und Jesus bezeugt dich als der bewegende Wasser. Das bedeutet dein Reinheit. Ich bring dir den Weg, das Heil und das Weg der Reinheit zum ewigen Leben in mir. Und dann, ich gebe nur ein paar Beispiele, das läuft durch das ganze Neue Testament. Jesus dann tut, was er in Zeichen getan, tut er im Wort. Er sagte, ihr seid nicht unrein. Doch was in euch geht, nebenan, wenn man Tod berührt, ist man auch unrein. Nicht, weil das geht auch in uns, das Gift drauf, das wissen sie, Todesgift. Ihr seid nicht unrein, doch was in euch geht, sondern das Dunkelheit in euren Herzen. Und damit ist die endgültige Wortauslegung, was er immer ins Zeichen getan hat. Mit dieser Aussage gibt kein Weg zu Himmelreich, außer durch seine Reinheit. Er verlangt in der Bergpredigt Vollkommenheit. Das bedeutet Reinheit im ursprünglichen Sinn. Sinn von Paradies. Und er erfüllt das für uns. Es ist vollbracht. In wen er lebt, ohne Hass und Begier, nur in Gehorsam zum Vater, in vollkommene Hingabe und Nächstenliebe, aus der Kraft der Glaube in dem Herrn. Und da in ihn ist Vollkommenheit. Und auch sie werden in sein Himmelreich auch im Glaube geheilt, denn das sind die Aussage dieser Wunderheilung, nicht hier auf Erde, sondern in sein Himmelreich. Das wird alles weggehen, unser Alter, unsere Schwachheit, unsere Krankheit, das ist eine sehr wichtige Botschaft. Wir werden neu gemacht mit einem neuen Leib in sein Himmelreich.
Dann, als Jesus gekreuzigt, und das ist das Zentrum alles, Kreuz. Das Erste, was er trug, ist Gottes Ferne. Das bedeutet Sünde. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott entfernte sich von Jesus, weil Jesus muss Gottes Ferne in Leib, Geist und Seele erleben. Das ist eine biblische Einheit. Wenn er sich von Vater entfernt, ist er ein sündiger Mensch wie wir. Deswegen muss der Vater sich von ihm entfernen. Als der Vater von ihm entfernt, also hat Gott Vater die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, kommt Finsternis über das Land. Die fressenden Mächte und Kräfte des Gerichts haben anscheinend gesiegt über ihn.
Und dazu das Wort. Wort und Zeichen, ein sakramentalischer Handler. Verflucht ist der, der am Holze hängt. 5. Mose 21, 23. Verflucht und verdammt in alle Ewigkeit ist ein Gekreuzigter. Deswegen hat Jesu nicht nur unsere Sünde getragen, sondern der Sünder zollt den Tod, dass er für uns überwunden durch seine Auferstehung und auch das Gericht für uns übernommen, weil er lässt sich selbst gerichten durch Wort und Zeichen. Und dann ging er in den Totenreich und predigt das Evangelium die Menschen, die vorzeitig gestorben sind, dass sein Kreuz eine Totalaussage als Angebot für alle Menschen aller Zeiten. Karsamstag, der ein hoher Festtag mit Recht in die Ostkirche ist. Total Reinheit in sein Kreuz, sodass Jesus gekreuzigt war, die durchbohren ihn und Wasser und Blut kommen raus. Und die oberflächliche evangelische Auslegung ist, aha, sagen die Katholiken, sie haben 7 Sakramenten, wir haben 2, Wasser und Blut. Das ist sehr interessant, aber es geht viel, viel tiefer als das. Wasser, der Blut, sein Opfer ist anstelle von aller Tiereopfer. Hier ist die Vollendung, die Opfergesetz und Wasser, die Vollendung der Reinheitsgesetze am Kreuz.
In sein Tod ist die Reinheit, fließendes Wasser. Nochmal, lesen Sie den Text sehr genau, damit wir ewige Leben in ihn haben, Leben, Tod, in sein Auferstehung, denn er ist die Reinheit Gottes. Leben, Tod und Reinheit, vollendet am Kreuz.
Man kann das weiter
wie dieses Tuch bei Petrus und der Weg zu die neue Reinheit, dass wir nicht am Tiere, dass wir unreine Tiere essen können, aber das ist auch sehr klar von Jesu Auslegung, nehmt und trinket, das ist mein Blut in Bezug zu die Hebräerbrief und die Betonung von die Taufe. Taufe bedeutet zeichenhaft, wie es steht in Römer 6, in Jesu Kreuz getauft, rausgeholt aus seinem Tod, 1. Petrus 3, 18 bis 22, in seine Auferstehung, in die Reinheit Gottes, eine Reinigungsbad, durch die Taufe.
Sie haben viel zu schlucken heute, viel zu hören, aber bleiben Sie bei dieser Einbild und lesen Sie die Bibel neu, durch dieser Einbild, fließendes Wasser. Lesen Sie Johannes Evangelium von Anfang zu Ende, denn das ist die zentrale Botschaft Johannes. Das ist, dass Jesu unsere Reinheit ist, und es läuft durch die ganze Johannes-Evangelium von den ersten Zeichen, die Hochzeit zu Kana an, bis zum Schluss. Fließende Wasser, Zeichen für Leben, Tod und Reinheit. Liebe Brüder und Schwestern, dieser ein Bild spricht Bände. Und wir werden jetzt morgen uns beschäftigen mit verschiedenen Bildern und verschiedenen Darstellungen und schauen, wie die Bildsprache der Bibel nochmal hoffentlich für uns lebendig sein wird. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Wer nicht die Kraft hat zu erheben, kann sitzen bleiben. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, denn du bist unsere Reinheit, unsere Vollkommenheit. Und die Epistel haben uns versprochen, dass wir gleich wie dir werden in dein Reich. Total rein gemacht, mit weiße Kleider, rein gewaschen durch dein Kreuzesblut, denn der Vater kann nichts Unvollkommenes in sein Reich ertragen, und deswegen hat er dir geschickt, und deswegen gingst du diesen Weg für uns als der geschlachtete, fehlerlose Passalam und als die vollkommene Reinheit Gottes. Wir haben das nicht verdient, wir haben uns feighaft gezeigt im Garten Gethsemane, wir haben abgehaut von Kreuz. Das ist total unverdiente Gnade. Wir versagen, in die ganze Passion geschehen, auch am Kreuz. Du versagst nicht für uns Versagende. Du bist da für uns, als wir gegen uns selbst sind. Wir sind unser schlimmster Feind. Du bist unser bester Freund, unsere Vollkommenheit, unsere Reinheit, unsere Zukunft. Wir danken dir dafür. Amen.